Die Beach Fossils waren das auf Flux FM mit This Year. Es ist 17 Uhr und 9 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. In diesem Jahr, und zwar am 28.04., also in genau 10 Tagen, wird er wieder einmal verliehen, der deutsche Filmpreis, better known as die heißbegehrte Lola. Von heute Abend an kann man sich schon vorbereiten auf die Preisverleihung, denn von heute Abend an werden die nominierten Filme nochmal gezeigt im kleinen, feinen Wolf-Kino in der Weserstraße. Das ist noch gar nicht so lange am Start. Aber trotzdem schon besuchenswert, würde ich an dieser Stelle behaupten, denn es ist wirklich ein süßes, kleines Kino. Wir werden auch euch aufs Festival vorbereiten und auch auf einen Tag, an dem es Workshops und Talks geben wird, denn ich habe zwei Leute ins Studio eingeladen, die uns aufklären können zum Thema Lola. Zum einen ist bei mir Thomas Spitzer von der Deutschen Filmakademie. Schönen guten Tag, Thomas.
Hallo, hallo, hallo.
Und außerdem ist Nick Summerer mit im Studio. Er ist Kameramann und wird im Rahmen des Festivals eben auch einen Talk abhalten, zusammen mit einem durchaus berühmten Menschen aus Amerika dazu, aber dann gleich mehr. Zunächst mal seid ihr gut vorbereitet fürs Festival, für die jetzt losgehenden Veranstaltungen. Thomas, alles gut organisiert?
Ja, alles auf Schiene. Ist natürlich ein dichtes Programm, was man jetzt noch zu absolvieren hat. Aber 28. April muss stehen und dann der rote Teppich wird ausgerollt.
Ja. Nick, wie ist es bei dir? Du wirst ja so einen Talk präsentieren, beziehungsweise du wirst auf der Bühne auch für Fragen zur Verfügung stehen. Ja. Da kann man sich wahrscheinlich gar nicht so gut drauf vorbereiten. Da muss man gucken, was gefragt wird, oder hast du dir schon was überlegt?
Da muss man gucken, was da kommt. Ja, ja. Ich bin auf die Fragen gespannt, bin auf die Diskussion gespannt mit einem großen Kollegen aus Amerika. Mhm. Mal sehen.
Werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Zunächst lass uns nochmal versuchen, das Festival zu erklären für die Verwirrten auch da draußen, die sagen, ach, diese ganzen Filmpreise, die Bären gibt's, es gibt die Bambis und was war nochmal die Lola? Ich bin total confused. Thomas, klär uns nochmal auf, was ist die Lola für einen Preis und wie unterscheidet sich die Lola vielleicht von anderen Filmpreisen?
Ja, also die im Gegensatz zum, sage ich jetzt mal, zu den goldenen kleinen Rehen, Bambis und goldenen Kameras, ist die Lola, der deutsche Filmpreis, sage ich jetzt mal, der Real Deal. Also im während Bambi und die goldene Kamera eben von, sage ich jetzt mal, von großen deutschen Verlagshäusern vergeben wird die Lola, der deutsche Filmpreis, eben von Filmemachern an Filmemacher vergeben. Mhm. Konkret eben die 1800 Mitglieder der Deutschen Filmakademie wählen die besten Leistungen im deutschen Film aus den letzten 12 Monaten.
Ist ja fast so ein bisschen vergleichbar mit der Academy, oder? Mit der Oscar Academy. Wobei das, glaube ich, gar nicht unbedingt Leute sind, die auch selber als Kameraleute arbeiten zum Beispiel, sondern sind einfach Experten bei den Oscars,
Das sind schon alles Filmemacher.
Ah, okay, alles klar. Okay. Also ist es durchaus vergleichbar mit dem Oscar, kann
man sagen. Absolut, ja. Und das ist natürlich eine besondere Ehre, da sozusagen von den Kollegen, von der Konkurrenz, aber auch von den Leuten, die man bewundert, ausgezeichnet zu werden.
Ja, da kann man natürlich gleich weiterstellen, die Frage an den Nick, ob das wirklich so ist. Wenn man eine Lola bekommt, ist es vielleicht eine besondere Art der Genugtuung, weil dann eben die Kameraleute, die man ja vielleicht auch persönlich schon mal getroffen hat, dass die dann eben sehen und sagen, hier, was der Nick da gemacht hat, ist hervorragend. Oder ist vielleicht der Lob eines Laien dann doch auch gleichwertig, weil es ist ja im Endeffekt der Laie, den du erreichen musst mit deiner Arbeit. Der muss ja sagen, der Look ist geil.
Also ganz genau weiß ich das nicht. Ich selber habe noch keine Lola bekommen. Also ich warte noch drauf und bin gespannt. Ja. Nein, es ist auf jeden Fall eine tolle Anerkennung. Sowohl als auch. Also sowohl, wenn die Branchen, wenn die Kollegen, wenn die mit der Arbeit zufrieden sind oder sie lobenswert und auszeichnungswert finden, ist das toll. Aber natürlich auch, wenn das Publikum die Kamera besonders schön fand oder sie in den gefallen ist oder sowas, dann ist es eine schöne Auszeichnung. Wobei es ja nicht wichtig ist, dass die Leute die Kamera toll finden, aber es ist natürlich schön, wenn sie es irgendwie bemerken.
Ja, ich habe ja früher beim Ton gearbeitet, da war das größte Kompliment, dass es eben keiner gemerkt hat, dass du da mitgearbeitet hast. Da war der Ton einfach immer gut, es gab keine Störung und die Angel war nicht im Bild. Dann hast du das sauber gearbeitet. Ja. Aber bei Kamera ist ja lustigerweise so, dass wirklich auch der Laie irgendwie sagt, also das hört man ja ganz oft, dass jemand, der noch nie mit Film zu tun hatte, der auch vielleicht auch noch nie eine Kamera in der Hand hatte, die filmen kann, sondern vielleicht höchstens mal ein Fotoapparat, dass da auch ganz viele Leute sagen, ach, mir hat die Kameraarbeit nicht so gefallen. Das finde ich erstaunlich, dass da auch aus der Laienabteilung quasi dann doch Kritik kommt.
Naja, gerade heutzutage, wo jeder ja ein Telefon hat, mit dem er filmen kann, mit dem er Fotos machen kann und jeder auf Instagram ist oder in Facebook irgendwelche Sachen sieht, haben natürlich sehr viele Leute eine Meinung darüber, was ein gutes und was ein schlechtes Foto ist. Und da passiert es halt natürlich auch, dass irgendein Geschmack, den der Filmemacher hatte, dem Publikum nicht gefällt. Ja. Aber das ist ja auch gut, sehr gut, dass es die Vielfalt gibt.
Ja. Du hast jetzt gerade vor vor gar nicht allzu langer Zeit ein Projekt abgedreht, das mörderspannend ist, über das du aber gar nicht allzu viel verraten darfst. Aber deswegen frage ich dich natürlich umso mehr aus. Du hast die erste deutsche Netflix-Produktion quasi an der Kamera betreut. Du hast die Kamera gemacht für Dark.
Ja.
Das wird Ende des Jahres auf Netflix erscheinen. Mehr weiß man noch nicht. Man weiß, dass die Serie Dark heißt und dass Kinder verschwinden. Ich glaube, das darf man noch verraten.
Das darf man verraten. Ja, das ist auch, es gibt einen Trailer im Netz, den man sich anschauen kann. Es geht um ein paar Familien, die in einem kleinen Ort zusammen in Winden zusammen leben. Und da gibt's Irrungen und Wirrungen und Kinder verschwinden und man weiß nicht, was los ist. Und das ist alles sehr dramatisch und geheimnisvoll.
Ja. Baran Boadar, Odar heißt er, der Regisseur, mit dem du auch im Vorfeld schon ein paar Mal zusammengearbeitet hast, der jetzt auch verantwortlich ist für diese Serie. Wie wichtig war es denn fürs Erarbeiten eines so langen Formats und vielleicht auch fürs Erarbeiten einer besonderen Bildsprache, dass du da mit jemandem zusammengearbeitet hast, mit dem du schon so ein Vertrauensverhältnis hast?
Also für mich war es auf jeden Fall wichtig, für ihn hoffe ich auch. Zumindest hat er mich ja gefragt, ob wir es wieder zusammen machen. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man lange Zeit und öfter schon zusammengearbeitet hat, weil man halt über bestimmte Dinge gar nicht mehr reden muss. Oder die sind klar, da weiß man es. Man weiß, dass man sich in seiner oder in der Bildsprache, dass man da übereinstimmt. Ja, bestimmte Framings oder sowas sind ganz klar. Vorlieben weiß man und Vorlieben schätzt man auch, die der andere hat beim Arbeiten oder in seiner Art und Weise, wie er gestaltet. Und dann kommt eine große Vorbereitung dazu und in der man sich noch mal besser kennenlernt, was dieses Projekt jetzt betrifft. Jedes Projekt ist ja dann anders. Und so gesehen war es eine gute Hilfe. So sind ja viele aus dem Team sind wieder dabei gewesen, gerade deshalb, weil man die Zusammenarbeit geschätzt hat. Ich glaube, das ist von Vorteil.
Ja, es gibt ja dann oft dabei Regisseure, die dann irgendwann so eine feste Filmfamilie fast zusammen haben, wo dann nur noch an kleinen Departments nochmal eine Stellschraube nachgedreht wird. Ansonsten kommt da dieselbe Kostüm, dasselbe Kostümdepartment und derselbe
Tonmann. Ich glaube, wenn es mal klappt, wenn alles mal gut läuft, dann weiß man das und kann es auch beim nächsten Mal gewinnbringend einsetzen und muss über diese Sachen nicht mehr streiten oder sich den Kopf zerbrechen oder Sorge haben, weil sie sind schon klar, darauf kann ich mich verlassen. Dieses Department läuft.
Ich habe vorhin so als Scherzfrage im Hinterkopf gehabt, dass wenn da so ein Drehbuch ankommt und da steht Dark vorne drauf, ob du dann nicht gleich den Oberbeleuchter anrufst und sagst, lass die Hälfte zu Hause, da steht dunkel vorne drauf, wir brauchen nicht so viel Licht diesmal. Oder wie viel komplizierter ist es denn dann doch, so eine Bildsprache zu entwickeln für so eine Serie?
Also Dark ist natürlich schon ein großes Thema gewesen und es hat auch Bo, der ein sehr, sehr visueller Regisseur ist, im Vorfeld gesagt, dass er es gerne Dark hätte. Dark ist Konzept und Dark steht da drauf und deswegen muss man aufpassen mit Aufhellungen und so weiter. Ich habe auch mit dem Oberbeleuchter vielfach im Vorfeld uns getroffen und wir haben da angeschaut, was könnte man machen, wie kann man Dunkelheit erzählen, dass man aber doch noch was sieht.
Ja.
Es gab dann auch Momente, wo der Bo gemeint hat, jetzt ist es sogar ihm zu dunkel.
Das ist schon der Radio.
Oberleute und ich eigentlich gemeint haben, es ist noch völlig in Ordnung. Ja. Aber er dachte dann, er würde dann doch ganz gerne ein bisschen was sehen.
Ja.
Also das kommt schon auch vor. Ja, aber Dark wird es auf jeden Fall werden.
Oh.
So viel kann ich versprechen.
Boah, das ist so spannend. Ich habe da jetzt schon so Bock drauf.
Das ist gut.
Also auch wenn man den Trailer ist schon vielversprechend. Und ich finde es auch interessant, dass jetzt aus Deutschland die ersten Serien kommen, die ja auch sofort international vermarktet werden über diese Streaming-Plattform, das ist ja auch neu. Also ich meine, vor 30, 35 Jahren hättest du bei einer Derek-Folge mitgemacht und dann hättest du festgestellt, dass die 25 Jahre später mit polnischen Untertiteln auch in Polen, also weißt du, ich meine, und jetzt machst du halt so ein Ding und es macht zack. Und es kommt überall gleichzeitig raus, auch mörderspannend, oder? Für dich
als. Also für mich als Filmemacher, ich glaube für jeden, der da dabei ist, ist es natürlich ganz was Besonderes, so zu arbeiten, auch anders zu arbeiten, als es im deutschen Fernsehen der Fall ist. Es gibt ja diese Art von Serien soweit noch nicht. Es gibt ja immer nur Episoden und Folgen von irgendwelchen Reihen, aber so in der Form, oder es hat schon was gegeben, aber das ist sehr wenig gewesen und leider Gottes ist das Fernsehen auch zu wenig mutig gewesen, um es zu zeigen die ganze Zeit, auf dem Sendeplatz zu lassen, im Angesicht des Verbrechens ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Ja, das war super.
Und plötzlich die letzten Folgen wurden dann irgendwann ganz spät in der Nacht gezeigt, weil man plötzlich Angst hatte, dass es vielleicht dem Zuschauer nicht gefällt, jemand hat sich aufgeregt. All diese Dinge passieren bei Netflix nicht, denen ist es eigentlich
Da kannst du auch das Budget nicht so schnell sprengen, wie bei das Angesicht.
Das kommt vielleicht auch noch
dazu. Auf der hohen Kante haben.
Ja. Aber es ist auch einfach so, dass sie den Filmemachern viel größere Freiheiten lassen. Und sie haben keinen Sendeplatz, an den sie sich halten müssen. Es muss nicht ein bestimmter Schauspieler mitspielen, weil der Sender Gesicht vertritt und weil um 20.15 Uhr an einem Dienstag besonders viele 40- bis 60-Jährige zuschauen, die besonders gerne diesen und jenen Schauspieler mögen. Solche Sachen sind schon mal ein Riesenvorteil. Dass man eben dunkler erzählen kann, dass man eigentlich auch dunkel erzählen muss, also inhaltlich und auch vielleicht gestalterisch. Das ist ein ganz tolles Feld.
Oh, ich bin so gespannt jetzt schon. Ich muss kurz Musik anmachen, damit ich ein bisschen runterkomme. Und die Musik passt auch ganz gut zum Thema, denn die Höchste Eisenbahn wird spielen im Rahmen des Deutschen Filmpreises am 22. im Haus Ungarn.
Also beim Lola-Festival, sozusagen dem Countdown zum Deutschen Filmpreis, da spielt die Höchste Eisenbahn im Haus Ungarn.
Sehr gut. Gut, dass du das auch nochmal gerade gebogen hast, Thomas. Vielen Dank dafür. Fest. Die Höchste Eisenbahn mit Blume. Ich liebe dieses Lied. Ich finde auch den Titel des Albums ganz schön. Das Album heißt nämlich Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Das ist doch ein ganz guter Titel. Die Höchste Eisenbahn spielt am 22. im Rahmen des Lola-Festivals. Es gibt am 22. im Haus Ungarn so einen speziellen Tag. Da wird eben auch der Workshop stattfinden mit Nick und David Klein auf der Bühne. Was ist sonst noch geplant für den 22., Thomas? Die Höchste Eisenbahn spielt. Es gibt den Workshop. Was passiert noch?
Ja, wir geben da einfach ein bisschen Einblick. Wir besprechen die nominierten Filme, zum Deutschen Filmpreis nominierten Filme, haben echt tolle Gäste dabei. Maren Ade wird dabei sein, Toni Erdmann, Nicolette Krebitz wird dabei sein. Wir haben Paul Leverty, den Ken Loach, Drehbuchautor dabei, der so ein bisschen über politische Filme, wie funktioniert das, wie ist das, was für Tücken gibt es da aber auch. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen ein heikles Thema. Einerseits und hinten dran, damit das Ganze nicht so ein verkopfter Tag wird, machen wir noch ein kleines Barbecue auf der Terrasse vom Haus Ungarn und das Konzert Höchste Eisenbahn, damit man das auch ein bisschen nett ausklingen lassen kann.
Die Höchste Eisenbahn, wenn die spielt, dann werden sich alle hippiemäßig in den Armen liegen. Auch die Leute, die vorher an konkurrierenden Projekten gearbeitet haben, auch die werden sich lieb haben, wenn die Höchste Eisenbahn spielt.
Ja, so soll es sein.
Das ist doch schön. Und Frau Ade kann ja vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie man seinen Film international vermarktet, denn Tony Earthman ist ja quasi schon geplant,
oder? Der ist schon geplant. Da ist schon Jack Nicholson in der Pipeline.
Das ist so verrückt, oder?
Ja, also keine Ahnung, wie da genau das Casting stattgefunden hat, aber wir sind vor allem gespannt, was Perücken und falsche Zähne betrifft, wie er sich damit schlägt.
Ob die das geiler können als
das geiler können.
Ja, das glaube ich nämlich eher nicht. Brauchen wir auch nicht drüber reden, über die Neuverfilmungen, die aus Amerika kommen. Das ist ja oft einfach nur noch ein bisschen mit dickerer Hose gemacht und größeres Promobudget, aber schöner sind die Filme nicht immer.
Nicht immer. Da wird zwar der große Kran nochmal aufgefahren und die Drohne nochmal drüber geschickt, aber ja, gerade ein Film wie Toni Erdmann, der halt so eher von diesen simplen Sachen lebt.
Das kann man gespannt sein.
Ja.
Apropos Kran und hier Schienen aufbauen. So. Michael Ballhaus ist verstorben vor gar nicht allzu langer Zeit, am 11. April. Er wurde auch auf der Seite der Deutschen Filmakademie natürlich nochmal erwähnt und gelobt für seine Arbeit. Mit 81 Jahren ist er verstorben. Der Typ, der die 360-Grad-Kamerafahrt erfunden hat. Also mit der Schiene einmal um den Schauspieler drumherum gebaut und dann fährt er da rum und hat da also wirklich so einen ganz eigenen Blick entwickelt. Ist das jemand, Nick, der dich in deiner Ausbildung beschäftigt hat? Ist Michael Ballhaus so einer von den Kameraleuten, wo die anderen Kameramenschen alle sagen, ja, also ist schon geil, muss man sich schon mal eine Scheibe abschneiden? Oder bist du vielleicht am Ende des Tages nur froh darüber, dass vielleicht einer wie Michael Ballhaus die ersten Türen schon geöffnet hat in Amerika für die Germany Camera People?
Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Mhm. Ich bin an der Filmhochschule in München gewesen und da ist Michael Ballhaus auch als Ausbilder da gewesen.
Stimmt.
Also hat für uns unterrichtet oder hat uns unterrichtet und uns Sachen gezeigt. Ich hatte dann später nochmal das Vergnügen mit ihm zusammen. Er hat auch noch eine gemeinnützige Organisation gehabt, wo er mit jungen Filmemachern irgendwelche Filme gemacht hat zu Themen wie Umweltschutz etc. Und da durfte ich auch einen Film davon machen und hatte ihn also mit ihm öfters mal zu tun und kann nur bestätigen, was alle sagen, dass er ein sehr, sehr charmanter, wundervoller Mensch war und auch ein guter Ratgeber und Berater und Lehrer.
Ja.
Und es ist natürlich sehr, sehr traurig, dass er verstorben ist. Es ist natürlich aber auch toll, dass wir jemanden haben, der von uns, der ähnlich angefangen hat, wie wir alle, ganz klein nämlich, sich nach oben gearbeitet hat, sozusagen nach oben in diesen, zumindest stellen wir uns das immer alle so vor, diesen amerikanischen Filmhimmel, wo dann alles möglich ist und man tolle Filme machen kann, was auch nicht immer stimmt.
Und auch lange Drehtage trotzdem, wa?
Einfach. Ja, was hin und wieder halt doch trotzdem so ein Traum ist.
Ja.
Und vielleicht ist er dann dadurch eben auch ein Vorbild, dass man das schaffen kann.
Ja, ich glaube nämlich, also ich glaube jetzt sogar in deinem speziellen Fall, wenn man dann sagen kann, ja, ich habe mit dem auch schon gearbeitet, der hat mich zum Teil auch ausgebildet. Wenn jetzt die Serie Dark ein bisschen gut läuft, sag ich mal, Nick, war, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass dann auch zwei, drei Leute aus Amerika mal anrufen und sagen, hier, wir haben da noch ein Ding und außerdem hast du ja auch mit dem Ballhaus Michael gearbeitet und wir haben gute Erfahrungen mit deutschen Kameramännern gemacht in den letzten Jahren.
Das könnte sein. Die Amis mögen uns ja ganz gerne, weil wir aus kleinen Sachen immer viel machen können. Ja. Das haben ja schon andere bewiesen. Roland Emmerich ist ja auch so jemand, der mit seinen ersten Filmen in irgendwelchen Gewächshäusern gedreht hat und später dann, weil er eben mit so kleinen Sachen so viel machen kann, ganz große Hollywood-Filme machen konnte.
Ja, weil bei Ballhaus sagt man ja auch, dass der nur so gut geworden ist, weil Fassbinder ihn am Anfang so getriezt hat und ohne Budget quasi durchs Set gejagt hat und gesagt hat, zack, 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 wir müssen Szene nach Szene drehen. Wenn man das einmal gelernt hat, dann kann man eben auch mit ein bisschen mehr Zeit gute Bilder abliefern, nehme ich an. Ich bin ja selbst kein Kameramann, aber so stelle ich mir das vor. Lass uns doch nochmal kurz aufs Festival zu sprechen kommen. Heute geht's ja los in diesem schönen Wolf-Kino. Da kann man sich alle Filme nochmal angucken, die nominiert sind, ist das richtig?
Ja, wir zeigen im Wolf-Kino nochmal ab heute Abend die nominierten Spiel-, und Dokumentarfilme und auch Kinderfilme 2, die eben nominiert sind in den Kategorien Bester Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilm. Und heute Abend geht's los bis zum 26. im charmanten Wolf-Kino.
Ja, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Das ist ja wirklich ein winziges, noch gar nicht so lange errichtetes Kinochen.
Ja, also der Hintergedanke ist natürlich, wir wollen so ein bisschen an die Leute ran, die man, sage ich jetzt mal, hier mit dem Deutscher Filmpreis Gala bunte Ding einfach nicht so gut rankommt, wollen ein bisschen die Film-Nerds, sage ich mal, abholen und natürlich so ein charmantes Kino zu unterstützen, das jetzt auch gerade frisch aufgemacht hat. Ja. Auch eine besondere Leistung oder auch etwas, was uns ein bisschen nahe liegt. Hey, ein frisches Ding aufgemacht, ist natürlich, ist ja wie ein Plattenladen aufmachen heutzutage.
Ja, wobei es ist sehr gut vergleichbar im Prinzip, weil es so eine Rückbesinnung ist auf so ein analoges Dateiformat unter Umständen und vielleicht aber eben auch auf das gemeinsame Erleben von Kunst. Es ist ja eben in Zeiten von Netflix und Amazon Prime und so ist es ja schon so, dass man sich hochqualitatives Zeug auch zu Hause auf dem Wohnzimmersofa reinziehen kann. Das heißt, das ist schon durchaus wichtig, die Leute auch wieder rauszuholen und in die Lichtspielhäuser zu bekommen.
Ja, klar. Und also genau dieser gesellige Charakter. Das Kino hat auch eine nette Bar vorne dran. Genau dieses Zusammenkommen und Gespräche führen hinten dran. Das ist, wir werden auch immer zu jedem Film auch einen coolen Gast dabei haben. Heute Abend fangen wir an mit 24 Wochen. Anna-Sora Berager, die Drehbuchautorin und Regisseurin, ist zum Q&A da. Und wir werden echt zu jedem Film einen netten Gast dabei haben und genau das befördern, dass man einfach ein bisschen nach einem netten Film auch mal gut quatschen kann.
Morgen ist Nicolette Krebitz, glaube ich, da. Sie zeigt ihren Debütfilm Wild, also den Debütfilm als Regisseurin, als Schauspielerin hat sie ja natürlich schon viel abgeliefert. Auch da wird es ein Q&A geben und man quatscht ein bisschen mit ihr. Noch ein Wort vielleicht zum Workshop bzw. zum Talk, den du abhalten wirst. Du wirst mit David Klein, der Homeland gedreht hat, der also von Amerika aus hier in Deutschland tätig wurde, auf der Bühne sitzen und wirst ihm erzählen, wie es war, von Deutschland aus nach Amerika zu gehen oder über was werdet ihr sprechen? Ich habe als Überschrift habe ich gelesen, Framing Visions. Also da denkt man ja, es geht vielleicht auch um die Kadrage, um das Framen, um das Einrahmen eines Bildes, um die Bildsprache an sich. Aber du weißt es noch gar nicht genau, wa?
Genau, ich weiß es noch gar nicht genau, was da passieren wird. Es ist eher so, dass der David Klein, der hat Homeland hier gedreht, die fünfte Staffel, die in Berlin Folge, und ist sozusagen der Export, der hier drehen durfte in Deutschland. Und seine Meinung ist gefragt, wie es denn hier so ist, ob es denn Unterschiede gibt zu Amerika in der Art und Weise, vielleicht wie die Teams aufgestellt sind. Er hat ja mit zum großen Teil mit Leuten von hier, mit Kollegen gearbeitet. Und ich bin sozusagen der Interne, der Deutsche, der jetzt auch was Großes machen durfte und wie denn so meine Erfahrung ist, ob sich das deckt vielleicht oder ob es Unterschiede gibt.
German Efficiency wird das große Thema.
Womöglich ist es so. Aber ich weiß nicht, ich bin gespannt auf die Fragen.
Ja, also natürlich ist interessant eben dieses Annäherungsverhältnis zwischen Film und Serie, das ja ein virulentes Thema einfach ist und das eben mit einem speziellen Blick auf die Kameraarbeit zu betrachten. Liefert ist Film noch das Medium, das die großen Bilder abliefert oder läuft der Serie vielleicht auch schon ein bisschen den Rang ab? Das sind so ein bisschen die Dinge, die wir ein bisschen
ankratzen wollen. Ja, haben wir darüber diskutiert innerhalb dieser kleinen Runde, als die Musik lief und haben festgestellt, die Serie wird immer höher budgetiert, es wird immer aufwendiger. Auch Regisseure sagen unter Umständen mittlerweile, ja, ich erzähle lieber meine Geschichte aus in 10 Folgen, als quasi mich beschränken zu lassen, weil ich nur 1,5 Stunden Zeit habe. Ist eine spannende Phase gerade, in der sich das Filmbusiness befindet. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht.
Ja.
Den Zwischenstand könnt ihr auf jeden Fall schon mal abchecken jetzt in den nächsten Tagen. Heute geht's los mit den Screenings der nominierten Filme für den Deutschen Filmpreis. Das Lola-Festival beginnt heute im schönen kleinen Wolf-Kino. Das findet ihr in der Weserstraße in Neukölln. Mhm. Es ist wirklich ganz gemütlich und klein und sweet, dieses Kino. Obwohl es niegelnagelneu ist. Also neue Sachen sind ja oft dann so, wirken so geleckt. Aber nein, das Wolf-Kino ist wirklich sehr sympathisch. Also da ruhig mal vorbeigehen. Gibt es da Tickets an der Abendkasse noch? Oder sollte man sich vorher auf der Website ein bisschen rumtreiben?
Man kann sich gerne auf der Website rumtreiben. Und aber im Zweifel auch gerne mal spontan vorbeischauen. Ja. Wir finden schon noch ein Plätzchen.
Genau. Und ein Plätzchen haben wir für euch reserviert. Und zwar für den morgigen Abend. Da wird der Film Wild von Nicolette Krebitz gezeigt. Nicolette Krebitz wird selbst auch vor Ort sein und noch die ein oder andere Frage beantworten zur Schauspielerführung. Das ist, glaube ich, bei dem Film ganz interessant, weil da wirklich mit wilden Menschen in der Wildnis gedreht wurde. Und wilden
Tieren.
Ja, und wilden Tieren vor allen Dingen, genau. Und wer sich diesen Film nochmal auf der großen Leinwand angucken möchte, der ruft jetzt einfach an 030 2000 9000. Berlin 2000 9000, das ist die Nummer zum Glück. Wir haben Eintrittskarten fürs Lola-Festival morgen Abend im Wolf in der Weserstraße. Gezeigt wird Wild von Nicolette Krebitz. Ansonsten deutscherfilmpreis.de oder was?
Lolafestival.de kann man gerne mal aufrufen, ja, für das Programm. Und dann Deutscher Filmpreis kommt dann am 28. April.
Genau,
das kann man sich im ZDF noch
rein. 22:50 im ZDF. Na, nee, also ich meine, das ist doch mal wieder so eine Preisverleihung, die man sich Bock hat reinzuziehen. Wir haben jetzt gerade den Echo hinter uns gebracht. Da kotzten hier alle nur im Strahl, weil keine von den Bands aus unserer Sicht relevant war, die da stattfanden. Das ist ja wirklich auch was anderes beim Filmpreis. Da sind ja eben dann doch auch Leute vom Fach mit beteiligt an der Entscheidung, was da so gewinnt. Insofern, das
sind schon spannende Leute dabei.
Ja, ja, das wird super spannend. Insofern sage ich erstmal vielen Dank, Nick Summerermann und Thomas Spitzer. Euch beiden viel Spaß in den nächsten Tagen.
Besten Dank.
Nick, vielleicht können wir uns ja jetzt schon mal verabreden fürs Ende des Jahres, wenn das Ding dann rauskommt, wenn wir ein bisschen mehr drüber reden dürfen über Dark. Weil mich würde das dann schon interessieren, wie man dunkle Bilder dreht.
Ich komme gerne wieder.
Ja, super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank für euren Besuch. Bye, bye.
Danke, tschüss.